Verhandlungen mit Putin sinnlos, er will nicht, er kann nicht, er hat andere Ziele.
Das ist eine der gefährlichsten Schutzbehauptungen, mit denen wir im Augenblick überhaupt zu tun haben.
Es kann überhaupt kein Zweifel bestehen, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, aber er ist nicht unprovoziert.
Die Forderung steht im Raum, ist ja auch von deutschen Politikern schon geäußert worden. Ich glaube nicht zuletzt von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Gehört Putin vor ein Kriegsgericht? Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung zu dritt hier bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem. Wir versuchen ja auch die Lichtblicke in der Finsternis nicht zu übersehen. Und ich freue mich sehr, dass heute zwei profilierte und prominente Gäste bei mir in der Sendung sind. Und sie sind soeben hervorgetreten mit einer Buchveröffentlichung, die aktueller nicht sein könnte. Und viel von dem, was wir lesen über den Ukraine-Krieg, über die geopolitischen Verwerfungen in Europa, auf der Welt, in Frage stellen, hinterfragen und mit Fakten herausfordern. Günter Verheugen und Petra Erler, ganz herzlich willkommen. Ich stelle Sie dann gleich noch kurz vor. Das Buch, das eine Pflichtlektüre meines Erachtens ist für alle, die mitreden wollen, «Der lange Weg zum Krieg, Russland, die Ukraine und der Westen, Eskalation statt Entspannung», soeben erschienen im Heine Verlag. Ich habe hier ein druckfrisches Exemplar gleich bei mir. Zuerst die Vorstellung der Gäste. Ladies first. Petra Erler ist promovierte Erforscherin internationaler Beziehungen. Sie sind am Institut für internationale Beziehungen an der Akademie für Staat und Recht in Potsdam mit dem Doktortitel ausgezeichnet worden. Sie haben verschiedene politische Ämter gehabt und sie sind unter anderem Kabinettschefin in der EU gewesen, bei EU-Kommissar Günther Verheugen. Und sie sind Geschäftsführerin eines Strategieunternehmens und Publizistin, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Und Günther Verheugen, auch ein ganz prominenter Name, auch in der Schweiz natürlich sehr bekannt von seiner Zeit in der europäischen, also in der EU-Kommission als Erweiterungskommissar. Aber er blickt zurück auf eine ganz lange politische Laufbahn in verschiedenen Führungsfunktionen bei der FDP, bei der SPD, ein Zeitzeuge der jüngeren Geschichte. Günter Verheugen war auch Vizepräsident der EU-Kommission und ist heute als Publizist, als Autor tätig und auch als Honorarprofessor an der Europa-Universität Vadrina. Nun, ich habe mir folgendes Konzept überlegt zu diesem Gespräch, zu diesem Buch. Ich möchte unsere Gäste konfrontieren mit den landläufigen Behauptungen und Thesen, die Sie auch lesen können in den Zeitungen zum Thema Ukraine. Und wir sind sehr gespannt, wie aus Ihrer fundierten Betrachtung heraus Ihre Einschätzungen ausfallen. Ich beginne gleich ganz am Anfang mit einem Reizwort, das wir immer wieder hören im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, nämlich dass im Februar 2022 eine Zeitenwende stattgefunden habe. Herr Verheugen, war der Februar 2022 eine Zeitenwende?
Nicht in dem Sinne, in dem Bundeskanzler Scholz das Wort in die Welt gesetzt hat. Die Konflikte, die ungelösten Probleme, die Spannungen, das ganze geopolitische schwierige Umfeld, in dem wir uns befinden, war schon da. Es ist aber eine Zeitenwende in einem anderen Sinn, das muss ich leider sagen. Neben dem Sinn, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland leitenden Prinzipien geradezu auf den Kopf gestellt werden. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, mit dieser Rede von Olaf Scholz im Februar 2022 ist ein fundamentaler Wert unserer Verfassung, deren 75. Geburtstag wir gerade feiern, unser Grundgesetz, in Frage gestellt. Unser Grundgesetz ist ganz eindeutig eine friedenspolitische Manifestation und verpflichtet nicht nur die Regierung, sondern jeden Einzelnen von uns, aktiv für den Frieden einzutreten. Das sehe ich jetzt aber nicht mehr.
Also eine Zeitenwende, vielleicht weniger für die Welt, aber vor allem für Deutschland und die deutsche Außenpolitik. Dann auch eine Chiffre, die wir da in den Blick nehmen wollen. Vielleicht, Frau Werler, haben Sie die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Das, was passiert sei im Februar 2022, sei ein unprovozierter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg durch Russland. Ein unprovozierter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, es kann überhaupt kein Zweifel bestehen, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. Aber er ist nicht unprovoziert, sondern die Vorarbeit wurde geleistet ab 1990. Und aus meiner Sicht reicht das Dilemma auch in die Zeit der deutschen Einigung zurück, weil uns hat das in diesem Buch besonders beschäftigt. Welche Mitverantwortung hat die Bundesrepublik Deutschland für diese ganze Entwicklung? Und das Zweite ist, wissen eigentlich Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, wie schwierig die deutsche Lage in der europäischen Politik ist? Wissen sie eigentlich, wie viel Lasten und Verschuldungen wir in der Vergangenheit auf uns geladen haben, die wir immer noch abtragen müssen gegenüber anderen? Und erkennen sie, dass das, was wir damals 1990 nicht nur den Alliierten, sondern ganz Europa versprochen haben, und das meine ich von Lissabon bis Vladivostok, dass wir ein neues Deutschland werden wollen, das sich gleichberechtigt in eine europäische Sicherheitsstruktur einbaut, die in dem Falle nach dem damaligen Verständnis von Vancouver bis Vladivostok gereicht hätte.
Sie eröffnen Ihr Buch ja mit einem Zitat des Kriegstheoretikers Karl von Clausewitz und sagen, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Stichwort Provokation. Was ist denn die entscheidende Provokation Ihrer Meinung nach, die diesen Krieg vielleicht nicht unvermeidlich, aber doch wahrscheinlicher gemacht hat, vielleicht eben geradezu heraufbeschworen hat?
Also ich glaube, es ist die Abwesenheit der europäischen Sicherheitsstruktur. Die Idee war in Paris 1990, eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur zu schaffen. Und in den 90er Jahren hat die NATO das aktiv unterlaufen und hat praktisch im Rahmen der NATO Russland den Platz zugewiesen, du kannst dazu beitragen. Währenddessen in der KSZE das Verständnis herrschte, wir machen das gemeinsam. Und selbstverständlich war Russland in den 90er Jahren überhaupt nicht stark genug, um seine Interessen durchzusetzen. Das änderte sich eigentlich erst, als die furchtbare, fatale Lage, in die Russland geraten war, das ist ja ein Trauerspiel, was in den 90er Jahren in Russland abgelaufen ist, sich langsam wieder zum Besseren mehrte und auch außenpolitisch Putin versuchte, dem Land ein neues Profil zu geben, wobei es völlig klar ist, dass er über Jahre hinweg zu diesem Europa gehören würde.
Wir werden auf dieses Thema natürlich noch in verschiedenen anderen Stichworten darauf eingehen, weil das sind natürlich große Entwicklungslinien, die auch in diesem Buch gezeigt werden. Der dritte Punkt, und das ist auch so eine stehende Wendung geworden, ich habe sie gerade wieder in Leitartikeln, in Zeitungen gelesen zum Ukraine-Krieg, Putins neoimperiale Ambitionen, zuerst werde die Ukraine erobert und dann würden weitere Staaten folgen, das Baltikum und so weiter. Was sagen Sie zu dieser Beschreibung des Geschehens, ein neoimperialer Eroberungskrieg, gewissermaßen durch die russische Seite?
Mir fällt das Bonmot ein, nichts ist schlimmer, als wenn Literaten 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 nennen. Und in Abwartung könnte man sagen, wenn Imperialisten 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 nennen. Ja. Wir leben in einem Zeitalter eines Imperiums, und zwar eines niedergehenden Imperiums. Und dieses niedergehende Imperium ist nicht Russland. Und es ist eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit, auch der deutschen Öffentlichkeit, wenn uns erzählt wird, das Ziel der russischen Politik sei die Wiederherstellung eines großrussischen Reichs. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, weder aus den Reden noch aus den Taten. Was die russische Politik schon vor Gorbatschow, ja, da war das, ich habe das schon in den 70er Jahren erlebt, als ich mit Hans-Dietrich Genscher als Außenminister in Moskau war und direkt mit Gromyko zu tun hatte. Ich weiß, Mitte der 70er Jahre, es war aus erster Hand, das Hauptinteresse damals der sowjetischen, später der russischen Politik ist die Sicherheit des eigenen Landes. Ja, es ist geradezu obsessiv, welche Sorge um die eigene Sicherheit hier besteht. Auch der russischen Politik unter Putin hat dieses Motiv eindeutig in den Vordergrund gestellt. Es geht um die Sicherheit des russischen Mutterlandes. Es geht nicht um ein neues Imperium, aber das muss man natürlich erzählen, dass hier ein imperialistischer Angriff bevorsteht und dass also, wenn die Ukraine erst geschluckt ist, dass dann als nächstes die baltischen Staaten drankommen und dann kommt Polen dran und dann sind sie schon 80 Kilometer vor Berlin. Ja, dann haben wir die Russen vor der Haustür. Das ist schäbig, ja. Und es spielt auch mit Gefühlen der Menschen, zwar mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen. Und darum finde ich es verachtenswert.
Lassen Sie mich hierzu noch eine Nachfrage stellen. Es sind ja viele langjährige Beobachter auch der russischen Außenpolitik jetzt mit solchen Slogans zu erkennen. Sagen die das aus echter Überzeugung oder wieder besseres Wissen, das jetzt aus Ihrer Sicht so etwas immer wieder wiederholt wird, sozusagen als alternativlose Deutung? Es handelt sich da um eine imperialistische, Genghis Khan-mäßige Eroberung, die da ihren Anfang nehme.
Wenn Sie mir gestatten, aus einem relativ langen politischen Leben, das hinter mir liegt, eine Erfahrung mitzuteilen. Und diese Erfahrung ist, dass je lauter einer in der Gegend herumbrüllt, desto weniger kennt er eigentlich das Problem oder desto weniger weiß er eigentlich. Und mein Eindruck von der Debatte, die wir in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland, ist, dass ein großer Teil derjenigen, die sich sehr stark an dieser Debatte beteiligen, mit sehr steilen, konfrontativen Äußerungen, sich nicht die Mühe machen und sich nicht die Zeit genommen haben, das tatsächlich alle Dokumente zu lesen, in den Archiven nachzuschauen, was ist eigentlich wirklich gesagt worden, was ist wirklich passiert. Das heißt, es wird dahergeredet ohne eine wirkliche inhaltliche Substanz.
Nächster Punkt, auch in der Diskussion allgegenwärtig: Russland führt einen Vernichtungskrieg mit systematischen Verbrechen an Zivilisten, Verschleppung von Kindern und so weiter, also die Chiffre des Vernichtungskriegs Russlands in der Ukraine. Wollen Sie dazu etwas sagen, Frau Erler, können Sie sich dazu äußern? Was ist da Ihre Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass es Teil der Kriegslüge ist und direkt zusammenhängt mit der Behauptung, dass Russland angetreten ist, die Staatlichkeit der Ukraine zu vernichten 2022. Es weckt natürlich die Assoziierung an einen Vernichtungskrieg, den es gegeben hat. Und das ist der deutsche Vernichtungskrieg, das Unternehmen Barbarossa. Und das ist auch gewollt. Es gibt überhaupt keine Belege dafür. Selbst in den Reden vor Kriegsausbruch und bei der Legitimierung dieses Krieges, die Putin gegenüber nicht nur dem russischen Volk, sondern auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft gemacht hat. Man mag die Legitimierung korrekt finden oder nicht. Ich finde sie nicht korrekt. Aber das, was er gesagt hat, deutete nicht darauf hin, dass das Land Ukraine vernichtet werden soll, sondern es lief alles darauf hinaus, dass die Ukraine kein Sicherheitsrisiko mehr für Russland sein sollte. Darüber hat ja Günther Verheugen schon gesprochen. Und es zeigt sich auch, dass in den ersten Verhandlungen, die seit Ende Februar bis Ende März, Mitte April zwischen Russland und der Ukraine liefen, es keineswegs darum ging, Kiew zu stürzen oder in irgendeiner Art und Weise politisch kaputt zu schlagen, sondern es ging nur um eine einzige Frage: Wird die Ukraine neutral? Und diese Frage hatte Putin bzw. Russland im Dezember der NATO vorgelegt. Da gibt es russische Vorschläge und im Rahmen dieser russischen Vorschläge hieß es, wir können nicht ertragen, dass NATO-Installationen, also ich meine militärische Installationen, immer näher an die russischen Grenzen kommen. Für uns ist es unerträglich, dass ihr mit dem Gedanken spielt, die Ukraine nicht nur in die NATO aufzunehmen, sondern auch Installationen, ich meine hier Waffen, echte Abwehrraketen oder eben Angriffsraketen zu platzieren. Das hatte in einem Telefonat zwischen Putin und Biden am 30. Dezember eine Rolle gespielt, 21. Biden hat gesagt, nie, das werden wir nie machen. Im Januar war das wieder vorbei. Und was hat die NATO gesagt? Lass die Russen reden, das interessiert uns nicht. Wir entscheiden für uns allein. Und das ist, und das hören vielleicht viele Menschen nicht gerne, das ist ein Bruch des NATO-Statuts.
Interessant ist, dass Sie in Ihrem Buch, dass tatsächlich also eine sehr große Datenmenge verarbeitet. Sie steigen da auch tief in die Archive ein. Da wird die ganze Vorgeschichte des Kriegs aufgearbeitet, aber auch die unmittelbare militärische Situation. Und an eine Zahl kann ich mich erinnern, dass die russischen Truppen in einer Stärke von 150 bis 190.000 einmarschiert sind im Februar 2022 gegenüber etwa 400.000 ukrainischen Truppen. Und daraus leiten Sie die Schlussfolgerung ab, dass eine Truppenstärke mit dieser Präsenz gar nicht darauf ausgerichtet ist, ein Land wie die Ukraine erobern, geschweige denn besetzen zu können.
Ist korrekt, nebenbei gesagt, die 150.000 bis 190.000 kommen zustande, weil ja nicht nur die russische Armee gegen die Kiewer Zentralregierung vorgezogen ist. Der Donbass hat ja mitgemacht. Wir reden ja über russischstämmige Ukrainer, die sich beteiligt haben an dieser Angriffsaktion in dem Verständnis, dass sonst der Donbasskrieg nie wieder aufhört. Und zweitens, jeder Militärtheoretiker und jeder Militärexperte weiß, normalerweise braucht man für Angriffskriege, ich rede jetzt schon gar nicht über Vernichtungskriege, ein Verhältnis von 3:1, um einigermaßen erfolgreich zu sein. Und das war gar nicht gegeben. Es sah so aus, jedenfalls ist das meine persönliche Wahrnehmung, dass Russland wollte eine Schrecksekunde schaffen und gleichzeitig verhandeln. Es war die originäre Moskau-Strategie. Damit sind sie auf den Bauch gefallen, das ist klar, weil die Verhandlungen eben gescheitert sind. Nur, dass sie nicht an Russland gescheitert sind, sondern am Westen.
Und noch ein Wort zu den Kriegsverbrechen, das ja von Anfang an die russische Kriegsführung da begleitet hat, dass die da gewissermaßen einen Mongolensturm veranstalten in der Ukraine. Was haben Sie da herausgefunden?
Es ist völlig klar, wer Krieg führt, in solchen Kriegen passieren Kriegsverbrechen und es sterben auch Zivilisten. Und das geschieht auf beiden Seiten. Und demzufolge ist ja eigentlich die logische Konsequenz, wenn man Kriegsverbrechen verhindern möchte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhindern will, den Krieg so schnell als möglich zu beenden. Und es stand ja Anfang April, Butscha im Raum, ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Und wer die Bilder von Butscha gesehen hat, hätte im Interesse der Menschlichkeit, im Interesse der Ukrainer sagen müssen, das ist das letzte Opfer. Wir müssen das aufklären und wir müssen unbedingt einen Weg zum Frieden finden.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Hängt etwas mit dem zusammen, was wir eben besprochen haben, Herr Verheugen. Die Forderung steht im Raum, ist ja auch von deutschen Politikern schon geäußert worden. Ich glaube nicht zuletzt von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Putin gehöre vor ein Kriegsgericht, das entsprechende Tribunal in Den Haag hat ja auch schon einen Haftbefehl erlassen. Gehört Putin vor ein Kriegsgericht?
Das kann ich nicht entscheiden. Das ist eine Frage, die der Internationale Strafgerichtshof zu entscheiden hat. Ich muss ganz offen sagen, dass es eine neue Entwicklung im Völkerrecht ist, dass die Führer von Staaten, die Kriege führen, persönlich als Person dafür verantwortlich gemacht werden. Aber wie weit das reicht, das fällt mir schwer zu beantworten. Und es fällt mir auch schwer zu beurteilen, ob es eine direkte persönliche Verantwortung ja für ein mögliches Kriegsverbrechen gibt, das bis an die oberste Spitze des Staates reicht. Also die Argumentation ist da manchmal Seien Sie, wenn ich das sage, aber ich finde die Argumentation manchmal ein bisschen grobschlächtig, nämlich in dem Sinne, hätte der Putin nicht befohlen, dass wir in die Ukraine einmarschieren, dann wäre auch dieses Kriegsverbrechen nicht passiert. Und so wird diese Verantwortungskette hergestellt. Das ist mir offen gesagt, um eine persönliche Verantwortung für ein Verbrechen festzustellen, etwas zu wenig.
Putins Krieg.
Es ist nicht Putins Krieg. Der Krieg hatte ja schon 10 Jahre vorher angefangen. Genau hat er angefangen mit der sogenannten Antiterroroperation der pro-westlichen oder der, muss man sagen, vom Westen ins Amt gehieften ukrainischen Regierung. Anfang 2014 die Antiterroroperation gegen die sogenannten Separatisten im Donbass. Seitdem haben wir dort Krieg. Also es ist falsch zu sagen, der Krieg kam nach Europa zurück im Jahre 2022. Nein, wir haben diesen Krieg seit 2014. Ist es Putins Krieg? Petra Erler hat eben schon darauf hingewiesen, dass das russische Ziel, dass es wahrscheinlich das russische Ziel war, einmal richtig mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und zu sagen, also Leute, wir meinen es ernst, nun lasst uns jetzt endlich verhandeln. Das russische Ziel war nicht der Gewinn eines zusätzlichen Territoriums, denn das russische Ziel war ein Gewinn an zusätzlicher Sicherheit dadurch, dass die NATO nicht weiter an die russische Grenze vorrückt, also die Ukraine nicht Teil der NATO wird. Und hier muss ich nun sagen, wenn ich ein Verantwortlicher in Moskau wäre, ganz egal, was meine politische Grundeinstellung wäre, ja, dann würde ich ja auch die Frage stellen, warum eigentlich erleben wir seit fast 30 Jahren, dass die NATO mit Waffen und Personal von allen Seiten immer näher an unsere Grenzen heranrückt? Was haben wir getan, ja, damit eine solche Reaktion hervorrufen müsste? Und was ist der Zweck dieses Heranrückens an unsere Grenzen, die man mit Fug und Recht eine Einkreisung nennen kann? Also die politische und militärische Expansion der letzten 30 Jahre ist nicht von Ost nach West verlaufen, sondern die politische und militärische Expansion verlief vom Westen nach Osten.
Das ist die Lage. Wir werden auf das noch zurückkommen. Nächster Punkt, auch interessant, liest man auch immer wieder, hört man, in der Ukraine wird die Freiheit des Westens verteidigt gegen die despotische Aggression.
Nun, für einen Stellvertreterkrieg muss man Legitimation finden. Und es ist ja relativ klar, dass dieser Krieg auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird. Und die NATO, allen voran die USA, deutlich ausgesprochen auch von der deutschen Außenministerin, die Gelegenheit ergreifen möchte, Russland in Anführungsstriche zu ruinieren. Und ich denke, der US-Präsident hat das bereits sehr zügig in Warschau deutlich gemacht. Das Ziel war Regime-Change. Das Ziel war, Russland so drastisch zu schwächen, dass es sozusagen nie wieder aufstehen kann. Das ukrainische Ziel geht noch weiter. Die möchten Russland so sehen wie Deutschland 1945. Und seit dem Sommer 2022 ist es auch ein erklärtes Ziel der amerikanischen Politik, Russland zu zerschlagen, was man eigentlich schon mal 1991 gern gemacht hätte. Aber damals gab es darüber keinen Konsens, weil Bush im Unterschied zu vielen Nachreden, ich meine Bush Senior, ein kluger Mann war.
Ich kann hinzufügen, als jemand, der das Buch schon fast fertig gelesen hat, also diese Einschätzungen und Aussagen, die sind dann mit Archivmaterial und Zitaten unterlegt in Ihrem Buch, auch diese Pläne von 1991, da gab es diese Planspiele, Dick Cheney zum Beispiel, der spätere Vizepräsident der Vereinigten Staaten hat sich dahingehend geäußert, also nicht das Motiv, die Freiheit zu verteidigen, da würden Sie sagen, das ist die Schönfärberei, im Grunde geht es einfach darum, mit der Ukraine Russland zu schwächen, also ein strategisches Ziel dazu erreichen, die Russen als geopolitischen Rivalen zurückzuwerfen.
Das ist ja eigentlich noch schlimmer. Damit wird ja auch die Fiktion aufrechterhalten, dass die Ukraine heute ein Land ist, das sozusagen eine Demokratie wie alle anderen Demokratien ist. Und das ist ausgesprochen falsch. Und es ist nicht nur falsch, sondern wir haben in gewisser Weise die demokratische Entwicklung in der Ukraine auch gestört.
Warum ist es falsch?
Nun, 2014 gab es einen Putsch in der Ukraine und eine demokratische Regierung, die sich bereit erklärt hatte, zwei Vertreter der Opposition mit in die Regierung zu nehmen, weil wir einen Konflikt hatten mit dem Maidan und die sich auch bereit erklärt hatte zu vorzeitigen Wahlen, wurde aus dem Amt geputscht. Und das war ganz klar, der Präsident wurde entgegen der Verfassung der Ukraine weggejagt. Und wir haben zugeschaut. Wir haben nicht gesagt, das ist unter den Bedingungen der Ukraine, die ein zutiefst zerrissenes politisches Land, zutiefst politisch zerrissen war zu diesem Zeitpunkt schon, das ist nicht der Weg zum inneren Frieden in der Ukraine, sondern der Westen hat natürlich sich gefreut und hat gesagt, endlich haben wir die Regierung, die wir uns wünschten. Nur diese Regierung, die sie sich gewünscht haben, ist auch nicht, hat auch nicht die Dinge angepackt, die in der Ukraine seit Jahren ein großes Problem sind, die Oligarchenherrschaft, die Korruption. Und in Wahrheit muss man sagen, ich hatte sehr viel Hoffnung auf Zelensky, der ja seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat, um Frieden mit Russland zu haben, krieche ich notweils auf Knien nach Moskau. Und der Mann ist ja ausgebremst worden und wir haben ihm nicht geholfen. Und seitdem entwickelt sich die Ukraine in einer ganz, ganz besorgniserregenden Weise rückwärts. Und da geht es mir nicht vor allen Dingen nur darum, dass gewaltbereite Nationalisten die Gesellschaft aufstören können und mit Gewaltdrohung selbstverständlich Menschen verunsichern können, sondern es wurden die Rolle der Kirche wurde eingeschränkt, die Medien wurden eingeschränkt, alle politischen Parteien, die verdächtig waren, pro-russisch zu sein, wurden verboten. Und selbst Poroschenko, der frühere Präsident, sieht sich ja wegen seiner Zustimmung zu Minsk II einer Anklage von Landesverrat ausgesetzt. Die Ukraine ist nicht das strahlende Vorzeigekind der Demokratie und das liegt nicht am ukrainischen Volk.
Putin wolle nicht verhandeln und die Verhandlungen, die da stattgefunden hätten in Istanbul vor 2 Jahren, die hätten auch letztlich keine greifbaren Resultate gebracht. Verhandlungen mit Putin sinnlos, er will nicht, er kann nicht, er hat andere Ziele.
Das ist eine der gefährlichsten Schutzbehauptungen, mit denen wir im Augenblick überhaupt zu tun haben. Bevor der Krieg in dieser Form anfing, lag ein russisches Verhandlungsangebot auf dem Tisch. Das hat, wie der NATO-Generalsekretär es ausdrückte, die NATO selbstverständlich abgelehnt. Also das wurde abgelehnt. Putin wollte mit dem Westen darüber reden, wie wir in einen Zustand kommen können, in dem die Sicherheit des jeweils anderen respektiert wird und berechtigte Sicherheitsinteressen aller Seiten berücksichtigt werden. Und diese Verhandlungen wurden abgelehnt. Unmittelbar nach Beginn der direkten militärischen Auseinandersetzung hat es Friedensgespräche gegeben. Und anders als es bei uns dargestellt wird, haben diese Gespräche zu einem Ergebnis geführt. Das ist erst sehr viel später veröffentlicht worden, aber es ist veröffentlicht worden, man kann es nachlesen. Und daraus geht ganz eindeutig hervor, und das haben wir beide ja schon in diesem Gespräch auch schon hingewiesen, es geht eindeutig hervor, dass Russland zufrieden war mit einer Vereinbarung, die den Neutralitätsstatus der Ukraine festgeschrieben hätte und dafür die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt hätte. Das heißt Rückzug aus dem Donbass, wenn auch, nehme ich mal an, mit den Bedingungen, die ohnehin notwendig sind, also Teilautonomie und so weiter. Und die Krim-Frage ist in diesem Zusammenhang offen geblieben, was verständlich ist, denn die Menschen auf der Krim wollen ja definitiv nicht zur Ukraine gehören. Also es war ein Verhandlungsergebnis da. Dieses Verhandlungsergebnis führte zu nichts, weil die Ukraine unter westlichem Druck sich aus den Verhandlungen zurückgezogen hat, was man zutiefst bedauern kann. Und hier ist an diesem Punkt ist interessant, wenn wir verfolgen, was westliche Staatenlenker wie Olaf Scholz oder Emmanuel Macron oder andere in den ersten Wochen dieser Auseinandersetzung gesagt haben, dann finden Sie, dass sie in den ersten Wochen sehr entschieden und deutlich für eine diplomatische Lösung eingetreten sind. Ja? Scholz und Macron. Ja, ganz deutlich. Und das bricht von einem Tag auf den anderen ab, dieses sich einsetzen für eine diplomatische Lösung, und zwar mit der Rede von beiden in Warschau, die praktisch eine Kriegserklärung an Russland war, wenn auch der Krieg nicht ausschließlich mit Waffen, sondern vorwiegend mit wirtschaftlichen Instrumenten geführt werden sollte.
Das ist die Rede, wo er gesagt hat, mit diesem Mann könne man nicht mehr zusammenarbeiten, ja. Putin müsse weg.
Ja, genau, das ist die, wo dann auch Regime Change als politisches Ziel des Westens verlangt wurde. Und diese Forderung nach Regime Change hat ja in der amerikanischen Politik inzwischen eine wirklich traurige Volksbilanz in Anführungszeichen. Das wird nun seit Jahrzehnten überall versucht, auch in vielen Fällen eindeutig demokratisch legitimierte Regierungen davon betroffen, die aus welchen Gründen auch immer die Kreise des Imperiums gestört haben.
Es gibt ja, wenn ich das dazu noch sagen darf, es gibt ja eine neue Äußerung von Frau Nuland, die ja eine wichtige Position in diesem...
Victoria Nuland.
Genau, Victoria Nuland. Und die hat kürzlich im Interview gegenüber Politico gesagt, die Ukraine wäre damals zu schwach gewesen für ein Verhandlungsergebnis. Und heute wäre sie noch schwächer. Und dann ist es ganz klar, dass die Aussage korrekt ist, die sowohl Bennett als auch die ehemalige Bundeskanzlerin Gerhard Schröder getroffen haben. Washington hat kein Verhandlungsergebnis geholt.
In den Medien kursiert ja jetzt nach wie vor die Forderung, man müsse mehr Waffen liefern. Man müsse mehr Waffen liefern, Deutschland müsse mehr Waffen liefern, die EU müsse mehr Waffen liefern, die Ukraine könne nach wie vor militärisch gewinnen und die russische Armee, die sei ohnehin schlecht geführt. Da gäbe es immer wieder Probleme, Hierarchie, Themen, Unruhe und so weiter. Und die russische Armee habe sich als viel, viel schwächer erwiesen, als man das eigentlich geglaubt habe. Und die Ukraine könne gewinnen, man müsse einfach mehr Waffen liefern. Was sagen Sie zu diesem Thema, das ja auch heute nach wie vor omnipräsent ist?
Ich werde mich hüten, sozusagen als Militärexpertin aufzutreten, aber eins weiß ich. Kriege, wenn man schon die Strategie Siegfrieden fährt, werden gewonnen durch das wirtschaftliche Potenzial eines Landes, durch die vorhandenen Kräfte, die man mobilisieren kann. Sie werden selbstverständlich auch gewonnen durch die Moral, und die ukrainischen Soldaten haben sich als ausgesprochen tapfer erwiesen. Aber in diesem Krieg gibt es ein Missverhältnis. Und das Missverhältnis ist, so wie Barack Obama es einstens gesagt hat, ja weiter richtig, die Eskalationsdominanz, die liegt weiter bei Russland. Und wir reden nicht darüber, wie viele Menschen dieser Krieg in der Ukraine das Leben gekostet hat. Aber ich fürchte, wir reden hier nicht nur über 500.000 tote Soldaten. Wir reden möglicherweise über mehr als 1 Million auch verwundete Soldaten, die nicht mehr kriegstauglich sind, weil wenn man mit 15,5 Zentimeter geschossen getroffen wird, das gibt Löcher. da sind Beine weg, da sind Arme weg. Und es gibt, es macht keinen Sinn, was die ukrainische Armee erzählt. Sie mobilisiert immer weiter und mobilisiert immer weiter. Ja, aber sie hatte doch angeblich 1 Million Soldaten. Und demzufolge bin ich schon der Überzeugung, wir sollten mal ganz klar die Lage sehen, wie sie ist. Und sie ist von westlichen Militärexperten aufgeschrieben worden. Wir haben weder die Kriegswirtschaft, Russland hier Paroli zu bieten, noch haben wir die Soldaten. Und in der Ukraine sterben uns die Letzten davon. Und meine Kritik ist ja, muss man wirklich bis zum letzten Ukrainer kämpfen, bevor man einsieht, dass man sich verständigen muss?
Sie wollten noch etwas ergänzen.
Ich würde gerne noch, hinzufügen, diese Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich habe den Faden verloren.
Waffenlieferung. Wie setzen wir mit einem anderen?
Ich wollte was sagen.
Wir gehen auf das. Ich habe schon den nächsten Punkt, den wir anstellen können. Dann kommen Sie auf den zurück, Herr Verheugen. Und zwar eine Chiffre lautet: Die NATO ist ein Friedensbündnis und die Behauptung, die NATO stelle eine Bedrohung für Russland dar, sei pure Ideologie von Seiten des Kreml.
Das gehört zu der Gesamterzählung dazu, wenn man in einer Demokratie und Unterstützung für eine solche Politik gewinnen will, muss man sagen, wir sind die Guten. Das ist ja klar, ne? Sonst würden die Menschen das nicht mitmachen. Ich würde aber hier ein großes Fragezeichen machen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das ist richtig. Aber sie geht auch darüber hinaus. Die NATO hat sich in den letzten 30 Jahren weiterentwickelt in eine ganz andere Richtung, nämlich in eine Art weltweiten Ordnungshüter, der sich von Fall zu Fall auch selber mandatiert, also militärisch eingreift, ohne gedeckt zu sein durch ein Mandat des Sicherheitsrates. Der eklatante Fall, den ich vor Augen habe, ist die Bombardierung Serbiens. Mir tut es wirklich weh, das sagen zu müssen, weil ich damals als Mitglied des Deutschen Bundestages aufgrund der Informationen, die uns zur Verfügung standen, der Meinung war, das wäre richtig gewesen. Und das gehört zu den Dingen in meinem Leben, von denen ich heute sagen muss, eine total falsche Entscheidung, mitgetroffen zu haben. Gut, ich war nicht der Einzige, aber mich schmerzt das. Aber mir ist inzwischen ganz klar geworden, dieses Bombardieren von Serbien war der Beginn eines völlig neuen Verständnisses, was die NATO ist. Und wie ein Bündnis gesehen wird, liegt im Auge des Betrachters. Es hängt nicht davon ab, was die politische und militärische Führung der NATO sagt, was sie ist, sondern es hängt davon ab, was der präsumptive Gegner, denn irgendeiner muss es ja geben, sonst bräuchten wir ja kein Verteidigungsbündnis, was der präsumptive Gegner denkt, was die NATO ist. Das ist das Entscheidende. Und der denkt ganz bestimmt nicht, dass die NATO ein humanitärer Club ist, der gelegentlich schon mal in Länder einmarschiert, um dort Brunnen zu bauen und Kinderkrankenhäuser zu bauen. So ist es nicht.
Und Sie schreiben im Buch ja auch, dass die NATO ja sozusagen immer wieder auch versuchen widerstanden hat, die Russen hineinzulassen als gleichberechtigte Partner. Das wird dargestellt und anhand von Serbien, wenn man das noch hinzufügen darf, kommt im Buch, glaube ich, die Formulierung vor, dass der Angriff ohne UNO-Mandat der NATO auf Serbien sozusagen eine eben neue Etappe der Selbstermächtigung gewissermaßen als universelle Eingreiftruppe den Charakter der NATO fundamental verändert hätte.
Es ist der Präzedenzfall, den die USA gesucht haben. Und ich bin hier ein direkter Zeuge. Ich war bei den Gesprächen im Weißen Haus dabei im Oktober 1998. als die neue Spitze, als die Spitze der noch nicht gebildeten rot-grünen Koalition, aber die Bundestagswahl war schon gewesen, von den Amerikanern schon mal ganz massiv unter Druck gesetzt wurden. Und am Rande dieser Gespräche mit Clinton sagte einer seiner engsten Berater, wir haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, mit dem Kosovo-Konflikt zu zeigen, was wir können, ohne uns stören zu lassen von den Chinesen und von den Russen und diesem Sicherheitsrat. Das ging ganz klar darum, einen Berufungsfall zu schaffen für ein militärisches Eingreifen, das man im Interesse des Westens für erforderlich hielt, für ein militärisches Eingreifen ohne die zwingend erforderliche Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das heißt, hier ist das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen, das eigentlich das absolut tragende Element für die Friedensordnung in dieser Welt sein muss, ist hier schlicht und einfach missachtet worden.
In der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands kursiert heute die Theorie, dass man sagt, die ganze Ostpolitik, also zurückgehend auf Willy Brandt, Egon Bahr, das, wenn ich das richtig verstanden habe, wird noch etwas so halbwegs toleriert, aber gänzlich vom Gleis gefallen sei dann Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Verständigungspolitik gegenüber Russland. Man habe Putin von Anfang an falsch eingeschätzt, systematisch falsch eingeschätzt und jetzt eben in dieser kriegerischen Aggression offenbare der Kremlherr seine wahre Gesinnung. Die Ostpolitik war der ganz große Fehler der Sozialdemokraten, die Verständigungspolitik mit Russland. Was sind da Ihre Erkenntnisse jetzt aus Ihren Studien zu diesem Buch?
Nun, erstens ist es ja klar, dass seit 1991 ein Konflikt mit Russland existierte in der Frage, was ist geteilte Sicherheit und wie wird sie am besten verwirklicht, gegeneinander oder miteinander. Dieser Konflikt war erst unter Gorbatschow sichtbar, er wurde dann unter Jelzin sichtbar, dann wurde er mit Putin sichtbar. Putin hat am Anfang, und das sollte nie vergessen werden, klare Schritte auf den Westen zugemacht. Und er hatte sich auch vorgestellt, dass Russland womöglich Teil der NATO werden könnte. Das hat er mit Clinton besprochen, das hat er mit Bush Junior besprochen. Und er hat auch die Zusammenarbeit mit den westlichen Staats- und Regierungschefs gesucht und seine Agenda und seine Vorstellung relativ deutlich zu Anfang seiner Machtübernahme 2001 öffentlich gemacht. Und damals hat er Standing Ovations gekriegt, obwohl er nichts anderes gesagt hatte, als er 7 oder 8 Jahre später auch gesagt hat, er möchte einen gleichberechtigten Platz, während wir uns seit vielen Jahren in Europa einrichten mit dem Katzentisch. Wir haben einen Führer, der sitzt an der Spitze der Tafel, der bestimmt, wir maulen manchmal. Aber in Wahrheit haben wir niemals zu den Amerikanern gesagt, wir möchten auf Augenhöhe mit euch verhandeln. Das wäre eigentlich das, was ich unter amerikanisch-europäischer Freundschaft verstehen würde, wenn man eben nicht den Boss akzeptiert, sondern das Prinzip Gleicher unter Gleicher. Und heute muss man sagen, sind es leider nicht die EU, die das einfordert, sondern heute sind das der sogenannte Rest der Welt, also die 7 Milliarden, die es satt sind, dass 1 Milliarde bestimmt, wo es lang geht.
Also nicht so sehr Deutschland und der Westen hat sich in Putin getäuscht, als allenfalls Putin in den westlichen Politikern, mit denen versucht hat, eher eigentlich über Jahre hinweg ein Einvernehmen zu finden. Das ist etwas der Eindruck, den ich habe, wenn ich Ihr Buch lese, also wenn man die Anstrengungen auch der russischen Seite da geschildert bekommt, dass Putin seit 2001 eigentlich die Hand ausgestreckt hat. Und dann hat man relativ früh angefangen zu warnen, auch gegenüber den Bestrebungen, da in die Ukraine hineinzugehen. Und jetzt hat man den Eindruck, dass Putin eigentlich zutiefst enttäuscht und verbittert ist von diesen westlichen Partnern. Also er hat sich eigentlich mehr in den anderen getäuscht, als sie sich in ihm.
Also ich würde das nicht auf die psychologische Ebene schieben. Überhaupt nicht. Der ist ein kluger Mann und der verfolgt russische Interessen. Aber es gilt natürlich in der großen Politik auch wie im Kleinen und Privaten, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und wenn ich mir überlege, wie Putin damals auf die Versuche der Amerikaner reagiert hat, den ABM-Vertrag abzuschaffen. Die Gespräche liefen und natürlich war das eine der Begrenzungen für atomare Hochrüstung, dass man diesen Vertrag hatte. Er hat angeboten, ein transatlantisches, gemeinsames, russisch, europäisch, amerikanisches Schild zu bauen. Okay, Washington hat ihn ausgelacht, der Vertrag wurde gekündigt. Das heißt, die Russen hatten eine Erfahrung, dass einer der wichtigsten Abrüstungsverträge als außer Zeit gefallen betrachtet wird. Und wenige Jahre später hatten sie die nächste Erfahrung, dass sie in Foreign Policy nachlesen konnten, wir wollen jetzt die atomare Überlegenheit haben. Und dann ist man als Führer eines Landes verpflichtet, sich zu überlegen, was bedeutet das denn für die Sicherheit? Er hat meines Erachtens klare, warnende Worte, sehr undiplomatisch nebenbei gesagt, auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Aber wenn man sich die Rede heute nachliest, so dumm war die nicht. Und es gab ja auch mal wieder einen Versuch, mit Putin und Russland eine Verständigung zu finden oder mit Medvedev damals, die sogenannte, wir fangen neu an, das Reset, ne? Aber es konnte nicht funktionieren und das Geheimnis dessen hat uns der heutige CIA-Chef verraten. Der hat gesagt, Russland war nie unser Land. Ja, in der Tat, Russland war nie das Land der Amerikaner. Russland beschloss immer, sein eigenes Land zu sein. Und das ist sehr schwer erträglich für jemanden, der die ganze Welt regieren will.
Handel durch Wandel ist eine Illusion. Und es sei auch ein Kapitalfehler gewesen, zu glauben, man könne da durch Handelsbeziehungen, durch kurze wirtschaftliche Annäherung, die Russen, Wandel durch Handel, sei auch ein Kapitalfehler der Außenpolitik gewesen. Auch so eine These, die heute im Umlauf ist.
Das ist mir vollkommen wurscht, ja. Ich die These Wandel durch Handel als ein Leitmotiv der Außenpolitik überhaupt nicht kenne. Das hat es auch nie gegeben. Das ist eine reine Erfindung. Die Formel hieß nicht Wandel durch Handel, die Formel hieß Wandel durch Annäherung. Die Egon Bahr schon in den 60er Jahren der berühmten Tutzinger Rede entwickelt hat und die dann in der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition ausformuliert, ausgearbeitet und auch tatsächlich implementiert wurde. Wandel durch Annäherung bedeutet, dass man sich bemüht, gegenseitig die Interessenlage des anderen zu verstehen. Also sich sozusagen mal in die Schuhe des anderen zu stellen und zu prüfen, wie sieht die Welt eigentlich mit dessen Augen aus. Und dieses Wandel durch Annäherung führte zu dem bisher größten und wichtigsten entspannungspolitischen Erfolg in Europa, nämlich der Schlussakte von Helsinki, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in der zentrale Prinzipien, politische Prinzipien festgelegt worden sind, die, wenn sie strikt beachtet würden, und immer strikt beachtet worden wären, den Frieden in Europa wirklich sicher gemacht hätten. Dieses Wandel durch Handel, das ist eine polemische Formel. In der Wirklichkeit ist es so gewesen, dass kein Mensch ernsthaft geglaubt hat, und ich kenne auch keinen, der das wirklich ernsthaft glaubt, dass man durch Handelsbeziehungen die inneren Verhältnisse und insbesondere die Machtverhältnisse in einem Partnerland verändern kann. Also das Beispiel China zeigt das ja deutlich genug, aber auch viele andere. Das ist einfach Unsinn.
Eine Vorstellung, die auch stark jetzt ist in der Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien, lautet, wir steuern jetzt auf eine Welt zu, in welcher der Westen, der sogenannte Westen, die Amerikaner, Europa vor allem, zusammenstehen müssen gegen die Despotien, die Diktaturen des Ostens. Da wird natürlich Russland dazu gezählt, da wird China dazu gezählt. Also der Westen müsse jetzt hier auch Handelsallianzen bilden. Es gibt die Forderung, man müsse sich abkoppeln von China. Also hier, genau, eine Art, ein neuer kalter Krieg oder ein neuer heißkalter Krieg. Was ist von dieser Vorstellung zu halten, die ja auch eine fixe Vorstellung geworden ist jetzt da in unserer Diskussion?
Nun, platt ausgedrückt könnte man sagen, die Ideologie, die da oder die Überzeugung, die dahinter steht, ist, die anderen, die zu den aufsteigenden Mächten gehören, verhalten sich so wie wir. Und das US-Imperium, und es war die einzig verbliebene Supermacht nach 1990, hat sich ja nicht gut verhalten. Es war ja nicht ein wohlwollender Hegemon, sondern in den 90er Jahren, spätestens mit dem Antritt von Clinton, kam die Zeit der harten Entscheidung, wenn ich an die sadistischen Sanktionen gegenüber dem Irak denke, die 500.000 Kindern das Leben gekostet hat. Und Frau Albright hat gesagt, harte Entscheidungen müssen halt getroffen werden. Die Entscheidung dann mit Bush, den Krieg gegen den Terror in einer Weise zu führen, der kaum Widerspruch provozierte. Nur eine Frau hat gesagt, lass uns nicht zu dem Bösen werden, das wir zu bekämpfen suchen. Die eine demokratische US-Abgeordnete, und sie wurde als Vaterlandsverräterin verschrien. Kurzum, wenn man sich die heutige Welt anschaut, dann ist sie nicht das strahlende Leuchtturm von mehr Sicherheit, mehr Demokratie, mehr Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit auf der Welt. Und allein die vielen Flüchtlingsströme in Europa, wo kamen die denn her? Die kamen aus dem Afghanistan-Krieg, die kamen aus dem Krieg gegen den Irak, die kamen aus dem Krieg gegen den Syrien, und alles hat mitbefördert, dass auch noch der Jemen kaputt gemacht wurde. Was ist daran vernünftig? Und die heutige Diskussion und die heutige Tragödie, die wir haben im Israel-Palästina-Konflikt, ja, woher stammt die denn? Aus der Annahme, der Hegemon wird schon richten, und hat es der Hegemon gerichtet? Auf keine Weise. Wir haben keine Sicherheit für alle Kontinente, für alle Staaten. Und das ist das Grundbeschwernis. Und seit vielen Jahren beschweren sich Länder wie Indien, Südafrika. Wir können mal einfach von China oder so weggehen. Und die sagen, wieso nehmt ihr unsere Interessen nicht zur Kenntnis, sondern wieso agiert er eigentlich wie jemand, der nur auf den eigenen Nabel blickt und sich für den Nabel der Welt hält?
Ungeachtet dessen ist sozusagen die Meinung, ich stelle immer etwas ab, auch auf die Leitartikel in den Zeitungen, die führenden Organe, öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland, da ist ganz klar, Putin ist ein mitleidloser, rücksichtsloser, mörderischer Diktator, der Oppositionelle ins Gefängnis werfen lässt, der sie dort umbringen lässt oder sie sterben auf irgendwelchen unerfindlichen Wegen natürlich. Und mit so einem könne man einfach nicht zusammenarbeiten, wenn man da die Hand ausstreckt, Annäherung betreibe, sei das Appeasement-Politik wie in der schlechtesten Ausprägung der europäischen Geschichte. Was sagen Sie dazu?
Der Vorwurf gegen einen Staatschef, dass er für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn hier nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen würde. Ja? Also wenn ich alle die Staatsoberhäupte jetzt aufzählen sollte in der Welt, denen man Menschenrechtsverletzungen zur Last legen kann, und nicht nur behauptete, sondern wirklich bewiesene, dann würde das den Rahmen der Zeit sprengen. Und wenn wir sagen, wir verkehren nur mit Staatsoberhäuptern oder Regierungschefs, die in unserem Sinne Demokraten und Wahrer der Menschenrechte sind, dann würde es sehr still um uns herum sein, weil wir mit wenig Staaten dann zu tun hätten. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass wenn wir mit dem Finger auf einen anderen zeigen, drei Finger derselben Hand auf uns zurückweisen. Ich meine, politische Morde, ist das eine Spezialität eines einzigen Landes? Wie wollen wir es denn bezeichnen, wenn irgendwo in einer Zentrale in den USA eine Drohne losgeschickt wird, um jemanden zu töten, von dem man sagt, er ist unser Feind? Und wenn dann noch eine ganze Familie mitgetötet wird, das ist dann eben, oder eine ganze Hochzeitsgesellschaft, das ist dann eben ein Kollateralschaden, das ist schade. Das ist ein Töten ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Urteil und ohne Verteidigung. Also ich wäre an dieser Stelle sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und wer ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein.
Wir kommen langsam auf die Schlusskurven unseres Gesprächs, haben, glaube ich, die wichtigsten kursierenden Thesen und Behauptungen berührt. Vielleicht haben noch das eine oder andere vergessen. Blicken wir noch etwas in die Zukunft. Und mich interessiert die Frage, auch als Journalist, als Publizist, wie kommen wir eigentlich aus dieser Zeit der Feindbilder und des eben nicht verstehen wollens, des nicht reden wollens, der Nicht-Diplomatie. Wie kommt man eigentlich aus so etwas wieder heraus? Und da können wir vielleicht etwas auf die deutsche Rolle schauen. Sie widmen ja das letzte Kapitel in Ihrem Buch vor allem der Rolle Deutschlands. Was könnte eigentlich Deutschland beitragen oder was erwarten Sie von der deutschen Politik, vielleicht auch von der Brüsseler Politik in diesem Tohuwabohu der Geopolitik? Was müsste passieren, dass wir aus dieser absurden Variante des Kalten Kriegs, aus dieser brandgefährlichen Konstellation wieder herauskommen? Was müsste Deutschland machen, Ihrer Meinung nach, Frau Erler?
Na, als die erste Antwort, die Deutschland, aber auch die Europäische Union geben müsste, wäre, sich mit der Frage zu beschäftigen, die Sie gestellt haben. Was ist so solitär an Russland, dass es an den Pranger gestellt werden soll, international isoliert werden soll, kaputt gemacht werden soll, während der Westen sein gerüttelt Maß an Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgehäuft hat? Wieso behandeln wir das so, als wäre es noch nie auf der Welt passiert? Warum sind wir so doppelzüngig? Warum sind wir so heuchlerisch? Und die zweite Frage ist, auf die Welt zu gucken, wie wir leben. Ganz die Realität mal wieder zur Kenntnis zu nehmen, festzustellen, was es bedeutet hat, dass wir versucht haben, kriegsähnlich Russland mit Sanktionen zu belegen und wie dramatisch es gescheitert ist. Und es ist nicht einfach nur gescheitert, es fällt jedem Bürger und jeder Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland auf die Füße. Wir haben unser Wohlstand wächst nicht mehr. Industrie wandert ab. Wir sind ein Land, das wissensbasiert arbeitet, aber wir brauchen auch billige Rohstoffe, wir brauchen billigen Zugang zu Energie. Ansonsten werden wir deindustrialisiert werden. Der jüngste Besuch von Bundeskanzler in Peking dient ja nicht dazu, neue Handelsverträge abzuschließen, um hier Standortsicherung zu betreiben. Man könnte es brachial ausdrücken, es diente darum, den deutschen Unternehmen in China eine bessere Investitionsgrundlage zu geben. Das kann doch nicht unsere Zukunft sein. Und das Letzte wäre, sich wieder darauf zu besinnen, wer wir eigentlich sind. Wir haben klare Vorstellungen davon, wie Menschen leben sollten. Wir haben auch klare Vorstellungen, wie Demokratie funktionieren sollte. Nicht, dass man sich mit Geld Wahlen kaufen kann. Wir haben Vorstellungen, dass soziale Gerechtigkeit ein Wert ist, auch wenn wir in jedem Land weit davon entfernt sind. Wir haben unseren speziellen European Way of Life, der sich in allem ausdrückt, was wir sind, wie wir reden. Und der unterscheidet uns nicht von Russland. Er unterscheidet uns von den USA. Und wir könnten eigentlich den USA ein bisschen was beibringen, an Kultur, an Demokratiegeschichte. Auch wie man arme und schwache Menschen schützt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Amerikaner bis heute keine ordentliche Krankenvorsorge haben, dass 60% dort von Lohntüte zu Lohntüte leben. Das wollen wir doch alles nicht. Und demzufolge fände ich es gut, wenn wir uns eingliedern würden in die 8 Milliarden, die mehr Gerechtigkeit auf der Welt wollen, mehr Chancengleichheit und vor allen Dingen Frieden.
Sie sind ein ehemaliger EU-Kommissar, Sie waren Vizepräsident der EU-Kommission, die Europäische Union ist ja eine Organisation, ein Gebilde, das sich ja auch als geopolitisch ist jetzt vielleicht etwas ein starkes Wort, aber doch als politischer Faktor in der Gegenwart zur Geltung bringen kann. Und vielen Leuten fällt auf, dass die EU in diesem ganzen Konflikt irgendwie kein eigenes spezifisches Gewicht auf den Boden bringt. Die EU ist irgendwie inexistent. Und sie war zur Zeit von Minsk 1-2 noch nicht inexistent. Damals war die EU doch noch ein, glaube ich, ein wichtiger Faktor an diesen Verhandlungstischen. Sie wissen das besser. Ich habe eine zweigeteilte Frage. Wie erklären Sie sich diese Implosion sozusagen der Realpolitik in Europa, dass eben kaum Politiker auszumachen sind, die Verständigung anmahnen, die sich eben nicht hypnotisieren lassen von diesen Feindbildern. Wie erklären Sie sich das? Und das Zweite, wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir zu einer Verständigung, zu einem Ausbruch aus diesen Höhlenmalereien da der Feindbilder?
Ich glaube, dass die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Frage der wirklichen Autonomie oder Selbstständigkeit der Europäischen Union immer schon sehr groß gewesen ist. Sie ist, da stimme ich Ihnen zu, in den letzten Jahren zweifelsohne noch größer geworden. Auch deshalb, weil das Gerede über strategische Autonomie Europas, ein eigenes Sicherheitskonzept oder die Europäische Union als eine Sicherheitsorganisation, das alles ist ja die Europäische Union als globaler Akteur nicht zu vergessen, der mit den anderen großen Mächten dieser Welt von gleich zu gleich verhandelt. Darüber wird ja sehr viel geredet, aber die Realität ist seit einigen Jahren eine völlig andere. Die Realität ist, dass die USA ihre alte dominante Rolle in Europa vollständig wieder eingenommen haben, dabei auch auf keinen Widerstand stoßen, von ganz wenigen abgesehen. Und man, wenn ich jetzt die Namen nenne, dann weiß ich, dass ich eine gewisse Gefahr damit laufe. Ich sage das jetzt ausdrücklich in Bezug auf die Haltung dieser beiden zu einer eigenständigen Rolle Europas in solchen Konflikten. Das sind Orban und Fico. Ne? Das ist, ob einem das gefällt oder nicht. Warum ist es so, dass Europa, also die Europäische Union, muss man richtigerweise sagen, die Europäische Union als ein eigenständiger weltpolitischer Akteur keine Rolle spielt? Nun, das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass die Mehrheit der Mitglieder der Europäischen Union lieber unter dem atomaren Schutzschirm der Vereinigten Staaten sich aufhält, als das Risiko einzugehen, das vermeintliche Risiko einzugehen oder sich die Mühe zu machen, die Sicherheit unseres Kontinents in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist, und wenn, solange wir das nicht tun, was natürlich bedeuten würde, dass die NATO in ihrer jetzigen Existenz und ihrer jetzigen Rolle in Frage gestellt werden müsste. Und solange wir das nicht tun, bleiben wir ein Vasall.
Ja? Und was wünschen Sie sich? Was müsste jetzt passieren, damit sozusagen eben ein Ausweg gefunden wird aus der Situation, die Sie in Ihrem Buch beschreiben?
Nun, ich wünsche mir schon, dass die Europäische Union die Kraft und den Mut aufbringt, den großen politischen Schritt zu wagen und zu sagen, wir sind ein eigenständiger politischer Faktor. Und das bedeutet eben, dass wir uns zu Wort melden, unabhängig davon, und unsere Interessen vertreten, unabhängig davon, was andere in anderen Teilen der Welt uns vorschreiben möchten. Eigene Interessen vertreten bedeutet, dass man die eigenen Interessen erst einmal kennen muss. Und ich habe manchmal wirklich den Verdacht, dass nicht alle in der Europäischen Union überhaupt erkennen, was unser europäisches Interesse ist. Jedenfalls kann es nicht europäisches Interesse sein, zuzugucken, wie unser Kontinent erneut zerteilt wird, erneut geteilt wird durch eine Grenze, die nicht mehr überwunden werden kann.
In einem Interview mit dem Columbia-Professor Jeffrey Sachs habe ich ihm diese Frage auch gestellt und gesagt, sind Sie pessimistisch für die Zukunft? Glauben Sie, wir stecken jetzt da im Salat fest und die Welt ist geteilt und die Russen sind jetzt von Europa abgespalten? Man wird da die Chinesen und die Russen zusammen haben gegen die Europäer, da irgendwo als Juniorpartner der Amerikaner. Und Jeffrey Sachs hat mir zur Antwort gegeben, er sei da nicht so pessimistisch. Wenn sich etwas ändert in der Politik, hast du neue Regierungen, da könnte man plötzlich, können sich ganz neue Konstellationen ergeben und man kann dann wieder eine neue Welt schaffen. Wie optimistisch sind Sie eigentlich, dass wir jetzt da wieder zu einer vielleicht ausbalancierteren Welt kommen, zu einer Welt, in der eben dieses Europa mit Russland zusammenarbeitet, mit den Vereinigten Staaten, mit China, dass man eben nicht in diese Polarisierung hineinrutscht. Sind Sie da optimistisch, pessimistisch nach Abfassung Ihres Buchs? Was hat Ihr Buch da bei Ihnen ausgelöst? Sind Sie eher trübsinniger oder sind Sie zuversichtlicher geworden, Frau Erler?
Ich bin nicht pessimistisch. Überhaupt nicht. Ich denke, wir sind alle klug genug zu verstehen, was die Größe der Aufgaben betrifft, die vor uns liegt. Und es ist schon fast ein Allgemeinplatz zu sagen, wir müssen das Überleben der Menschheit retten. Und nicht nur der Menschheit, sondern auch noch von Pflanzen und Tieren. Wir wollen in einer gesunden Umwelt leben, wir wollen einigermaßen gerecht leben. Wir wollen, dass Menschen nachholende Entwicklungschancen haben. Und wir wollen, dass sie eine Zukunft haben. Und das ist das universelle Menschheitsinteresse. Das teilen Völker auf dem ganzen Erdball. Und das ist so unendlich einfach, aber auch so unendlich schwierig, daraus die richtige Politik zu machen. Aber eines scheint mir klar, zu sagen, der versteht nur die Sprache der Macht, dem müssen wir es endlich nur zeigen, der muss einen Preis bezahlen, natürlich immer der andere. Das ist nicht der Weg in die Zukunft. Wenn die Menschheit nicht das versteht, was Menschenrecht ist, nämlich sich einander brüderlich zu begegnen, dann kann sie diese Aufgabe nicht lösen. Und das ist das größte Risiko, das vor uns liegt. Und ich vertraue darauf, dass einfache Menschen, nicht die Politik in allererster Linie, sondern die Wählerinnen und Wähler, die öffentliche Meinung, die sind die Gewalt im Staat. Und die können auch dazu führen, dass andere Politiker gewählt werden.
Lassen Sie mich Ihnen noch einmal den Ball zuspielen, ganz zum Schluss. Das ist ein hochinteressanter Gedanke, eine interessante Beobachtung. Wir hatten in der Weltwoche kürzlich ein Gespräch mit dem Philosophen Hermann Lübbe. Der ist jetzt 96 Jahre alt oder 97 Jahre alt, hat die Universität Bielefeld gegründet, politischer Philosoph aus Ostfriesland oder Nordfriesland und hat auch in Zürich gewirkt. Und wir haben ihn das auch gefragt. Und er hat eine ganz ähnliche These geäußert wie Sie. Er hat gesagt, wissen Sie, im Moment sehen wir viele Zerklüftungen auf der Stufe der Politik. Aber das Tröstliche ist, dass die Völker, die Menschen, diese Konfrontation und diese Konflikte nicht wollen. Die Chinesen sind durch die Hölle gegangen, die wollen Wohlstand, die wollen Wirtschaft, die wollen Zusammenarbeit. Die Russen sind durch die Hölle gegangen, die wollen das nicht. Die Europäer sind auch durch die Hölle gegangen, die wollen auch primär nicht der Ideologie, der Politik frönen. Er hat dann ein paar ausgewogen kritische Aussagen zu den USA gemacht, die verschonten, vielleicht etwas auf ihrer Insel der glückseligen lebenden Amerikaner, hätten nicht immer diese Vorstellungen. Aber ist das, was Frau Erler sagt, nicht doch auch letztlich das hoffnungsspendende Moment zum Schluss, dass eben die Völker, die Leute, die normalen Menschen, die wollen zusammenarbeiten und der politische Zerklüftungswahnsinn, diese Ideologie der Zerspaltung und der Konfrontation, die greift letztlich gar nicht im Boden durch? Oder wäre das eine Verharmlosung? Wie sehen Sie das?
Also Sie haben von Lübbe gesprochen. Mir fällt Immanuel Kant ein, der an einer Stelle sagt, das ist nur was zum Verzweifeln ist, wie viel Leid und Unrecht und Katastrophen verursacht werden durch uns selbst. Ja, durch unser eigenes Handeln, und dass man aber eben nicht verzweifeln soll, sondern darauf hoffen darf, dass eines Tages eine Kraft kommen wird, eine Kräfte kommen wird, die, und hier sagt er einen wunderbaren Ausdruck, mit uneigennützigem Wohlwollen. Ja, also gut, das ist die Sprache des 18. Jahrhunderts, aber mich hat das sehr beeindruckt. Dann einen neuen Weg zeigt. Ja, ich glaube das auch. Und wir würden uns nicht die Mühe gemacht haben, und das war, ich darf Ihnen sagen, das war eine Mühe, ja, ein deutsches Buch zu schreiben, wenn wir nicht glauben, dass unsere Mitmenschen Vernunftgründen zugänglich sind. Also ich glaube immer noch daran, dass vernünftige Darlegungen und die Aufforderung, selber nachzudenken, ja, das Denken selber zu besorgen und das Denken nicht den Leitartiklern zu überlassen. Na gut, die sollen auch denken, aber die sollen nicht für mich denken oder für uns denken. Also diese Aufforderung, selber zu denken, sich selber ein Bild zu machen, dass die nicht vergeblich sein wird. Das ist die Hoffnung, die wir mit diesem Buch verbinden.
Ja, und wir schaffen ja auch außerdem überhaupt nicht aus dem Nichts. Roosevelt 1945, da war es möglich, zumindest hatte er das sich vorgestellt, dass tief ideologisch verfeindete Systeme wie die USA und die Sowjetunion jetzt dauerhaft miteinander in Frieden leben könnten. Es gab amerikanische Außenpolitiker, die versucht haben, die Atombombe, das Geheimnis der Atombombe, mit der sowjetischen Seite zu teilen. In dem klaren Bewusstsein, wenn sie das nicht tun, entsteht ein atomarer Rüstungswettlauf. Es gab Kennedy, es gab Gorbatschow, es gibt so viele Stimmen, wenn man heute dem indischen Außenminister zuhört, der südafrikanischen Außenministerin, dem Präsidenten von Brasilien. Die haben alle was zu sagen und wir müssen ihnen nur zuhören.
Frau Erler, Herr Verheugen, ganz herzlichen Dank. Ich beuge mich da noch mal runter, um das Buch hervorzuklauben, um es zum Schluss noch mal ins Bild zu rücken. Der lange Weg zum Krieg, uneigennütziges Wohlwollen, das ist natürlich eine ganz wichtige Formel, an die wir glauben. Aber es gibt auch das eigennützige Wohlwollen und das Wohlwollen insgesamt. Und dieses Buch, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Es ist faktenreich, es versammelt eine Unmenge von Daten und auch Zitaten, die man so einfach nicht lesen kann in den Zeitungen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für dieses Gespräch und ich hoffe, wir konnten einen Beitrag leisten zur Zerstäubung gewisser Vorurteile oder fixer Ideen, die heute kursieren, dass man die Leute dazu bringt, das etwas von einer anderen Seite zu betrachten. Das ist ja manchmal auch der erste Schritt, damit man wieder miteinander ins Gespräch kommt, wenn sich eben nicht alle hinter ihren obsessiven Einschätzungen und Meinungen da verbunkern. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es für heute mit dieser Spezialsendung noch einmal zum Krieg in der Ukraine und zu der verfahrenen Geopolitik mit Petra Erler und Günther Verheugen. Einen schönen Tag und bis bald.